Die Tests sind abgeschlossen und es folgt das große Overtake Power Ranking der Formel 1 Saison 2026. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblings-Formel 1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge, der zweiten Folge dieser Saison von unserem kleinen, aber feinen Formel 1 Podcast. Ja, die Vorbereitungen der Formel 1 Saison 2026 und dem ersten Rennen in Australien, ja, die laufen auf Hochtouren, auch bei uns hier und ja, auf gepackten Koffern, aber mit einer Vorfreude im Herzen und einem Lächeln auf den Lippen darf ich ganz herzlich auch wieder mal begrüßen. Matti, hallo Matti.
Hallo.
Ja, Matti, die Tests in Bahrain sind vorbei. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme am Sonntag, den 22. Februar, noch genau 2 Wochen bis zum Rennstart, bis zum Saisonstart 2026. Fühlst du dich bereit? Fühlst du dich informiert durch die Tests auch? Wir gehen jetzt gleich natürlich ins Detail ein. Hast du für die kommende Saison ein klares Bild, was passieren wird?
Nein. Nein, ich fühle mich halbwegs vernünftig vorbereitet für die Saison. Die Tests waren so im Allgemeinen okay. Ich würde sagen, es gibt nur in die Negativrichtung ein klares Bild bisher. Wer so die tatsächlich das Top-Team ist gar nicht so einfach vorherzusagen.
Das schauen, ich finde auch hinten könnte es noch, klar, es gibt, gibt's, ich finde es ein ähnliches, so eine Glockenkurve, weißt du, es gibt viel in der Mitte und es gibt ein paar, die sind so, schauen richtig gut aus nach den Tests, ist natürlich auch, sag ich mal, muss man immer vorsichtig sein, natürlich Testergebnisse, aber das Bild, das man jetzt vermittelt bekommt, es gibt so ein paar Teams ganz hinten, ein paar Teams ganz vorne und dann geht es so in der Mitte zusammen. Und es bildet sich gerade so im Mittelfeld, so finde ich, so ein bisschen ein Mischmasch, das dann vielleicht auch fließend übergehen kann, werden wir dann natürlich sehen. Neue Regularien haben natürlich auch schon ein viel versprochen, was es ein Durchmischen des Feldes angeht. Wir haben ja viel gesprochen, wurde ja vom Brown GP, die glaube ich 2009 ja die Formel 1 aufgemischt haben nach der Reglementänderung. Kann man schon mal vorweg sagen, bevor wir jetzt in den Details auf die Teams eingehen, damit ist auch bei dir nicht zu rechnen, oder?
Nein.
Gibt keinen großen Ausreißer, trotz neuer Motoren, muss man ja sagen. Es hat aber auch vielleicht, ist es inzwischen ja auch so, dass die Teams deutlich besser vorbereitet sind, was die Reglements angeht, dass da ja auch jeder ungefähr einen ähnlichen Durchblick hat und dann die feinen Nuancen halt entscheiden. Die Werkteams sind ja durchs Budget Cap gewissermaßen eingeschränkt in ihrer Entwicklung, also haben jetzt nicht diesen ganz krassen Vorteil, egal wie viel Geld da ist. Siehe Aston Martin auch mit einem sehr reichen Menschen im Hintergrund. Aber ja, die Infrastruktur, die Anlagen, das Personal auch, ich glaube, das kannst du, ist auch ein Vorteil, den man schwierig toppen kann. Aber ja, gut, Matti, so allgemein die Tests in Bahrain, wir haben verhältnismäßig viel gehabt. Ich habe es hauptsächlich durch, wir haben ja auch schon letzte Woche geredet, durch passive, also durch sekundäre Aufnahmen mitbekommen, live gar nicht geschaut tatsächlich, aber hauptsächlich die Highlight-Videos. Wir werden es heute so angehen, dass wir die einzelnen Teams durchgehen und am Schluss bekommt ihr dann von uns ein Power-Ranking, das große Power-Ranking der Formel 1 Saison 2026 mit Stand Februar 2026, also auch wieder etwas, zu dem man wunderschön zurückgehen werden kann am Ende der Saison, um zu sehen, wie falsch wir gelegen sind und wie falsch wir das eingeschätzt haben, die Saison. Vielleicht auch schon in Australien alles über den Haufen werfen werden. Und ich habe mir gedacht, Matti, wir gehen es vielleicht so an, dass wir es von hinten aufrollen. Ich muss sagen, das habe ich geglaubt bei den Kollegen von Formel 1, vom offiziellen YouTube-Kanal, dass wir es einfach vom Konstrukteursranking letzte Saison rückwärts angehen und so uns hocharbeiten zu den Top-Teams. Und da ist es natürlich offensichtlich, dass wir ein Team mit einem Team anfangen, das gar nicht in der Konstrukteurs-WM war. Und das ist Cadillac, weil Cadillac, ja, das ganz neue Team im Formel-1-Feld, das 11. Team, ein Novum, zumindest in der Overtake-Geschichte, dass wir mit 11 Teams an den Start gehen. Cadillac, ja, ein ewiges, ein sehr langes Hin und Her, bis dieses Team in die Formel 1 kommen konnte. Man hat ja jetzt ein Team, das mit Ferrari-Motor an den Start gehen wird, das sich wirklich komplett neu geformt hat und jetzt nicht ein Team war, das gekauft wurde, wie wir es ja auch noch bei einem anderen Team bei Audi haben. Man hat sich zwei unfassbar erfahrene Fahrer geholt, beide, die letztes Jahr nicht in der Formel 1 waren, Valtteri Bottas und Sergio Perez. Quasi, es ist gemein, es vielleicht so zu formulieren, aber lange die klassischen Zweierfahrer gewesen, jetzt zusammen im Cadillac. Matti, der Caddy, die Amerikaner, wie schätzt du sie ein? Wie blickst du jetzt auf die ersten Bilder, die wir von ihnen haben, abgesehen von dem sehr hübschen Auto, wie wir uns ja einig waren, auf dieses Team für die kommende Saison?
Ich denke, es wird nicht einfach werden. Ich meine, es ist ein Newcomer-Team. Die übernehmen ja nicht nur keinen Ex-Rennstall, sondern bauen ja alles praktisch von selber neu auf. In der Formel 1 immer ein bisschen schwierig, mit nichts anzufangen. Ich denke, man hat es in den Tests auch gesehen, dass einige Probleme da waren. Ich schaue mir gerade die Runden an. Auch die zweitwenigsten Runden gefahren mit 266. Ich glaube, das Positive ist, dass du mit den Fahrern, die du hast, zwei sehr routinierte Fahrer hast, die dir prinzipiell das Auto nicht ruinieren und du höchstwahrscheinlich gut das Geld in die Entwicklung während der Saison reinstecken kannst. Aber ich denke, wir werden sie so im unteren Drittel wiedersehen dann. Auch bei den Tests war es eher so, dass sie, ich schaue mir die Rundenzeiten waren eher unterdurchschnittlich. Also ja.
Ja, es hat offensichtlich auch an Speed gefehlt. Und ja, bei vielen, ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viele Stellschrauben bei Cadillac, die es zum Justieren gibt. Ich würde auch sagen, ich bin da ganz bei dir. Ein großer Pluspunkt ist die Fahrerkombination, gerade für ein neues Team. Ich glaube, da ist man den offensichtlichen Weg gegangen und damit hat man es, ich sage mal, im Vorausfeld viel richtig gemacht, ein neues Talent da jetzt zu entwickeln, während man eigentlich noch, sind wir realistisch, 3 Jahre lang ein Auto entwickelt, ist wahrscheinlich der falsche Schritt gewesen. Du hast zwei unfassbar erfahrene Fahrer, die schon vielen Autos, in sehr erfolgreichen Autos auch gesessen sind, die wissen, worauf es ankommt. Compris-Sieger und ja, verschiedene Autos gesehen. Ich glaube, die können unfassbar wertvolles Feedback geben. Ob sie jetzt sie werden jetzt keine Bäume ausreißen mit dieser Fahrerbahn. Du hast hier nicht, jetzt, selbst wenn es ein gutes Auto ist, glaube ich, jetzt niemanden, der langfristig den Erfolg dieses Teams auch tragen wird. Das sind ja auch, sagen wir mal, beides Fahrer, die in fortgeschrittenen Zeitpunkt ihrer Karriere sind. Manche vielleicht hätte man gedacht, sind schon die Karrieren beendet. Aber ja, wenn es Cadillac als 11. Team nicht gäbe, glaube ich, hätten sie sich schwer getan, noch einen Sitz zu finden. Aber ja, interessant könnte es sein, mit wie lang gibst du einem neuen Team heutzutage in der Formel 1? Also es ist ein schnelllebigerer Sport geworden. Auch wenn jetzt die Teams viel mehr wert sind und man kann das alles auch als Wertanlage sehen, du bist nicht one season and out, sodass du sagst, okay, jetzt ist das Geld weg, jetzt lassen wir das wieder. Sie werden schon planen, nehme ich mal an, da zu bleiben. Du hast Cadillac, ein großes Unternehmen dahinter. Aber wie lange würdest du diesem Team geben, bis auch langsam Zählbares rauskommen muss? Ist es diese Saison schon? Muss diese Saison schon ein Erfolgserlebnis da sein? Oder haben sie auch mehr Zeit?
Ich denke, die schauen sich die Konkurrenz an und wissen, dass sie sicher im ersten Jahr nicht aufs Podium fahren werden.
Ja, das sowieso. Aber also reden wir von Punkten.
Ja, auch da. Also da musst du mir im Kopf haben, also gerade eben, nachdem sich das Punktesystem nicht geändert hat und nur weil mehr Fahrer jetzt mitfahren, gibt es nicht auf einmal mehr Punkte. Von dem her Weiß ja nicht, sie werden sich sicher ein Punkteziel gesetzt haben, aber es, sind wir uns ehrlich, es würde mich auch nicht wundern, wenn sie keine Punkte holen. Oder unter 10 Punkte holen. Da kommt super drauf an, wie, ja, auch am Anfang des Jahres, aber.
Und wie verlässlich wahrscheinlich alle Teams sind. Also das ist ja ein großer Punkt, auf dem wir auch viel zu sprechen kommen werden. Wie zuverlässig wirken die technischen Komponenten des Autos, dass auch die Rennen beendet werden können. Wenn Motoren natürlich neu sind, man nicht viel über die Motoren weiß, kann es natürlich öfter passieren, dass Motoren eingehen und weniger Fahrer ins Ziel, erhöhte Chance, Punkte zu machen. Vielleicht ist auch Cadillac ein Team, das davon mal profitieren kann. Und so vielleicht ein bisschen weiter im Klassement dann endet. Ein bisschen weiter vorne.
Ehrlicherweise sehe ich sie aber nicht regelmäßig in die Punkte fahren. Also auch ich glaube, sie werden selber sich so einschätzen. Es ist, Cadillac ist aber allgemein im Motorsport gut vertreten, in den letzten Jahren jetzt auch in die WEC eingestiegen. Also in die Langstreckenrennen sind sie ja dazugegangen. Also ich glaube schon, dass sie prinzipiell vorhaben, lange in der Formel 1 zu sein, was ja nicht Schlechtes ist. Die Frage ist, wie lange dauert es, bis sie das amerikanische Nummer 1 Team sind?
Das ist eine sehr gute Frage, die natürlich schon ein bisschen weiter schielt auf den amerikanischen Konkurrenten Haas, zu dem wir gleich kommen werden. Aber ja, das ist, es wird eine Frage sein, dass ich glaube, dass es länger als ein Jahr dauert. Ich glaube, dass es auch länger als 2 Jahre dauern könnte. Die Frage ist natürlich auch, wie wird der Wechsel dann auf den Cadillac-Motor, der glaube ich für 28 geplant ist. Und vor allem Cadillac bis jetzt das eine Team, wo ich sage, die fahren zwar mit dem Ferrari-Motor, aber die Vorteile, die der Ferrari-Motor bei den Tests gezeigt hat, der ist bei Cadillac noch nicht angesprungen. Also den hat man jetzt nicht gesehen. Aber nichtsdestotrotz, wahrscheinlich hat man da als neues Team auch andere Programmpunkte gehabt bei den Tests als die anderen Teams, die schon länger dabei waren. Gut, die Cadillac als neues Team natürlich ein bisschen ein spezieller Fall. Gehen wir mal rein in den letzten der Formel 1 WM 2025 des letzten Jahres. Das war mit klarem Abstand Alpine. Alpine ein Team natürlich, das jetzt aber auch gerade bei den Tests in Bahrain für doch einiges an Aufsehen gesorgt hat. Würdest du sagen, wie schon einige journalistischen Stimmen gesagt haben, dass Alpine eins der Teams sein könnte, das den größten Sprung gemacht hat?
Ja, was man jetzt von den Tests gesehen hat, schon. Es gab vielleicht einen kurzen Ausrutscher mal bei Franco, als er in diese Teststartphase rein ist, wo er mal kurzzeitig das Auto fast weggeschmissen hat. Gut, liegt vielleicht aber auch am neuen Motor, der sich vielleicht anders fahren lässt als der Alpine-Motor davor. Ansonsten haben wir beide Fahrer eigentlich, waren recht brav, waren von den Rundenzeiten her auch immer gut im Mittelfeld vertreten. Der Mercedes-Motor tut ihnen, glaube ich, auch ganz gut. Haben auch brav Runden abgespult mit 359, eben im Vergleich zum Cadillac fast 100 Runden mehr abgespult. Muss man schon sagen, das Auto wirkt wesentlich besser als das letztjährige Auto.
Ich finde auch, man merkt den Wechsel, glaube ich, auch zum Mercedes-Motor natürlich, der von vielen, der wahrscheinlich beste Motor gesehen wird, würde ich sagen, definitiv ein Vorteil. Bist trotzdem natürlich das Kundenteam, also du bist jetzt nicht ganz direkt am Auto dran, könnte man als Nachteil sehen, aber wenn die Leistung so unterschiedlich ist, dann, glaube ich, kannst trotzdem froh sein. Ich finde, du hast mit den Fahrern, mit Pierre Gasly, auch einen sehr erfahrenen Mann, einen guten Fahrer, einen Grand Prix-Sieger, so viel das wert ist. Und mit Colapinto aktuell halt ein bisschen die Wildcard. Ich würde fast sagen, vielleicht einen der schwächeren Fahrer aktuell, was die vorangegangenen Ergebnisse und den Augentest angeht. Er hat auf jeden Fall viel zu beweisen, finde ich. Und du hast natürlich auch mit Flavio Briatore einen Mann jetzt wieder am Kommando stand, beziehungsweise der das Sagen hat, in welcher Rolle er da jetzt auch immer genau ist, der eine kurze Zündschnur hat und vielleicht da auch nicht unmöglich einen In-Season-Fahrerwechsel anstreben wird, wenn Colapinto nicht liefert. Aber ja, ich würde sagen, der Mercedes-Motor ist für Alpine das große, der große Pluspunkt. Ist, du hast als Minus aber immer noch, glaube ich, die Faktoren, die Alpine bis jetzt zurückgehalten haben, auch wenn es mal besser und mal schlechter ausgesehen hat. Und das ist das Rundherum, das ist die Team, das ist vielleicht auch die Struktur. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Flavio der richtige Mann ist in der aktuellen modernen Formel 1, um ja, große Erfolge zu feiern. Ich bin mir nicht sicher, ob der ja, das Händchen und auch die, das Gespür hat, um ein modernes Formel 1-Team zu führen. Und das ganze Team drumherum, ja, hat ohne ihn auch nicht so 100% funktioniert, aber das sehe ich noch als das große Fragezeichen.
Ja, ich glaube, mit Flavio funktioniert es besser als die ganzen Jahre ohne ihn.
Das kann sein, aber ich weiß nicht, ob er der Richtige ist. Es ist, glaube ich, es war ein, man kann es positiv sehen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt Alpine nach vorne katapultieren wird auf ihrer großen Jagd nach dem Platz in der, ja, in den Top 4 oder dann halt Top 5 der Formel 1. Ich glaube nicht, dass sie jetzt groß aufschließen werden auf die Top 4 der letzten Jahre. Und ich weiß nicht, was es dafür brauchen wird. Und ich weiß nicht, ob es Alpine in der Formation, wie sie jetzt sind, hat. Sei es jetzt der Knallerfahrer, das Team, das es wieder fügt, wie wir es ja bei manchen anderen Rennstellen sehen, wo der Teamchef gewechselt wird und sie blühen auf und du siehst eine Entwicklung nach vorne. Das hat mir bei Alpine ja eher den gegenteiligen Effekt. Da ist immer ein neuer Teamchef gekommen und es ist immer weiter nach unten gegangen, bis es dann letztes Jahr natürlich, weiß nicht, in der Katastrophensaison schlechthin ja geendet hat.
Also ja gut, das liegt aber sicher auch daran, dass die Jahre jetzt davor immer bei Alpine einfach beide Fabriken halt gegeneinander gearbeitet haben. Die Franzosen gehabt und die Engländer gehabt. Und jetzt ist es zumindest vereint in einer Fabrik, weil du einfach den Motor woanders kaufst und nicht mit deinem eigenen nimmst.
Jetzt wird sich zeigen, ob das die richtige Fabrik war, die recht hatte. Der Motor wird auf jeden Fall verbessert sein, so viel kann man, glaube ich, sagen, im Vergleich zu den letzten Jahren, im Vergleich zu zum restlichen Team. Ich springe noch nicht auf einen Alpine-Hype-Zug auf, muss ich sagen. Also da bin ich noch vorsichtig und vielleicht ein bisschen ein gebranntes Kind, aber ich sehe noch nicht ganz die Traumsaison 2026 kommen für die Franzosen.
Okay.
Goodie. Nächster Punkt, und da sind wir bei einem Team, ja, sauber war es 2025, Audi ist es jetzt, neues Team, neuer Name, neuer Motor, gleiche Fahrer, aber ja, mit ein bisschen einem ja, neuen Glanz, einem neuen Namen in der Formel 1. Man hat sich schwer getan in Barcelona beim Shakedown, beim ersten ja, Tests unter Ausschluss der Öffentlichkeit, hat man sich sehr schwer getan und man ist dann nach Bahrain mit einem fast anderem Auto gekommen, einem fast komplett neuem Auto wieder. Viele, viele Veränderungen, eine lange Problemliste auch, wie Mattia Binotto gesagt hat. So eine lange hat er noch nie irgendwo gesehen und das soll was heißen, er war schließlich bei Ferrari. Also ja, Audi als zweiter richtiger Newcomer, Matti, wie hast du die wahrgenommen? Wie kannst du sie positioniert sehen?
Sie haben ungefähr gleich viele Runden abgespult wie Alpine mit 357 Runden. Heißt, sie waren ordentlich draußen, sind jetzt ordentlich gefahren, hatten jetzt definitiv weniger Probleme als in Barcelona. Es wird ihnen, oder sie wirken stabiler als Cadillac, was wahrscheinlich oder ziemlich sicher daran liegt, dass sie eben davor ja schon das Sauber-Team übernommen haben und eben nicht kein komplett eigenes, neues Team von Null auf aufbauen mussten. Audi, ja, ich, ja, halt neues, trotzdem ein neues Team. Ich glaube nicht, dass sie den Riesensprung machen werden. Sie werden aber auch sicher nicht das Schlusslicht sein. Dafür ist Audi einfach auch in der Motorsportszene einfach viel zu groß und gut, würde ich fast meinen. Prinzipiell hat Audi auch mit Elektromotoren ja Erfahrung in der Formel E auch schon.
Auch ein Grund, warum sie überhaupt gekommen sind, warum sie bereit waren, einen Motor zu entwickeln, weil der Fokus ein bisschen auf den elektrischen Teil geswitcht ist.
Also ja, mit der Fahrerpaarung, die kennen wir schon, die hat gut funktioniert, auch im letzten Jahr mit Gabriel Bortoletto und Nico Hülkenberg. Ich würde sie jetzt noch nicht ins Mittelfeld einordnen, aber sie waren, gerade für ein neues Team, waren sie sehr solide.
Für mich wird es halt interessant, wie es auch geht, die Langlebigkeit und die Geduld des Managements. Audi hatte ja einen sehr schwierigen Weg in die Formel 1. Lange hat es geheißen, okay, das Projekt ist komplett am Weg. Dann gab es wieder beim Mutterkonzern Volkswagen ja kritische Stimmen, als die wirtschaftliche Lage nicht ganz so gut ausgesehen hat, dass man hier viel Geld investiert und sagen wir mal, ja, der Aufbau der Infrastruktur und so weiter, das kostet viel Geld, auch wenn langfristig die Wertsteigerung natürlich bei der Formel 1 inzwischen da ist. Ist es ein Investment, das sich jetzt und zu dem man sich verpflichtet hat, und ich bin gespannt, ob man da die Jahre auch drinnen bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass Cadillac länger ein Name der Formel 1 wird als Audi. Aber da reden wir natürlich über einen Zeitraum von 5 Jahren, wenn der Erfolg halt nicht da ist. Wir haben letztes Jahr gesehen, es ist möglich mitzuhalten für Sauber, das ja ein Team war, das die letzten Jahre davor eher gelitten hat, sage ich mal, auch noch als Alfa Romeo und dergleichen waren, haben ja nicht wirklich eine Rolle gespielt und haben jetzt aufzeigen können, haben wirklich viele Punkte geholt verhältnismäßig. Und ja, ich bin gespannt, ob Audi da ansetzen kann. Ich glaube, dass der Motor ein großes Fragezeichen sein wird, gerade was die Verlässlichkeit angeht. Und ich hoffe, dass es reichen wird, um möglichst viele Rennen erfolgreich auch beenden zu können, nicht hinten nachzufahren. Ich habe auch noch bei Audi, sage ich mal, dass man da spricht, dass manche sagen, die könnten mitreden bei Best of the Rest. Da geht man von der Sauber-Tendenz letzten Jahres aus. Die sehe ich aktuell nach den Tests noch nicht. Bin gespannt, ob sie mich eines Besseren belehren können, schon in Australien. Aber ich glaube, das wird ein längerer und vielleicht auch steinigerer Weg, dass man sich da im Mittelfeld gescheit etablieren kann. Kommen wir zu einem Team, das meiner Meinung nach einen guten Schritt gemacht hat, das zwar letztes Jahr nur als Achter abgeschlossen hat, aber dieses Jahr, glaube ich, auf besten Weg ist, das beste amerikanische Team in der Formel 1 zu sein. Und das ist Haas, Matti. Haas mit dem Ferrari-Motor ist eigentlich ein Team, das ordentlich aufhorchen hat lassen in Bahrain.
Ja, Haas war brav, haben 404 Runden abgespult. Was man so sagen kann, der Ferrari-Motor ist sehr solide. Was ihnen auf jeden Fall helfen wird, ist die Startphase. Also bei den Teststarts, die man schon gesehen hat, hat man auch jedes Mal gesehen, dass der Ferrari natürlich und der Haas sehr gut wegstarten, gerade im Vergleich zu den ganzen anderen. Also selbst da, wenn man sich so mal nicht perfekt qualifiziert, wird ihnen sicher der Motor gerade in der Startphase helfen, da mindestens 1-2 Plätze gut zu machen. In den Tests haben sie mir auch ganz okay gefallen. Ich würde sie, ja, das war optisch nicht ganz mein Fall. aber
dafür haben sie mit den inneren Werten geglänzt, muss man schon sagen.
Ja,
zumindest nicht negativ aufgefallen an Haas. Und das ist ja mit Blick auf die letzten 5 Jahre durchaus schon als positiv Beispiel zu werten. Ich sag, und vielleicht kommen wir da in der nächsten Folge auch noch dazu, wenn wir über abwegige Vorhersagen kommen, wenn es ein Team gibt, das, sag ich mal, dieses Einhorn-Podium in einer Saison holen kann, dann ehrlich gesagt sehe ich Haas da als einen der Top-Kandidaten aus der unteren Tabellenhälfte vom Vorjahr, dass sich dieses Jahr ein Podium schnappen könnten.
Ja, von den kleinen Teams sicher.
Ja, also das die sehe ich gut, mit soliden auch Top-10-Potenzial über die Saison hinweg, sind für mich auch eben im Kampf um Best of the Rest auf jeden Fall dabei, gerade was dieses Ergebnis angeht. Und dieser Start, den du angesprochen hast, ja, ich glaube, von dem wird man auch gerade am Anfang der Saison zehren müssen, wenn das alles noch, sage ich mal, so ein bisschen rough ist, wenn die Fahrer sich darauf einstellen müssen, wie dieses Startprozedere ablaufen wird, dann, wenn es darum geht, die Batterien in das richtige, in den richtigen Ladestatus zu bringen, damit man den Turbo gescheit hochdrehen kann. Also das sind ja ganz viele Aspekte, die das beinhaltet, wo auch schon Andreas Steller von McLaren etwas lamentiert hat, dass das so unsicher sei. Darauf kommen wir aber dann gerne bei McLaren zu sprechen. Ich sehe das als guten Vorteil, den Haas nutzen sollte am Anfang der Saison. Und ja, auch hier ist man, finde ich, aktuell gut ausgestellt. Ein Punkt vielleicht, Oli Beermann, ein hoffnungsvoller Zukunftsfahrer, gerade mit Blick auf seine mögliche Ferrari-Zukunft. Ocon, habe ich auch schon jetzt kritische Stimmen wieder mal gelesen. Ich glaube, es war Ralf Schumacher, der von einem Make-or-Break hier für den Franzosen gesprochen hat. Gerade wenn Haas jetzt sich als gutes Auto herausstellen sollte, siehst du das ähnlich? Muss Ocon jetzt ein bisschen liefern und sich vielleicht ja auch öfter vor dem Teamkollegen platzieren?
Ja, weiß ich nicht. Ich fand Esteban die letzten Jahre immer sehr konstant gut. Auch in den Alpine-Jahren war er eigentlich da. Ich glaube nicht, dass es Make-or-Break-Jahr ist, ehrlich gesagt. Ja, weiß ich nicht. Ich fand Esteban immer einen sehr soliden Fahrer. Hatte nicht Aber immer Frage das beste halt, Werkzeug.
Ja,
die Frage ja, ist, du brauchst halt immer mehr. Du sitzt ja. halt im Haas. Also, du wirst nicht erwarten, dass du da aufs Podium regelmäßig fährst. Sie werden in die Punkte fahren.
Das glaube ich auch.
Das ist das, was du beim Haas erwarten kannst.
Ja. Ich glaube, dass mehr als Platz 8 auf jeden Fall drinnen sein wird, schlussendlich. Für die Amerikaner. Und jetzt schauen wir mal aufs große Sorgenkind. Letztes Jahr noch Siebter, auch schon unter den Erwartungen, muss man sagen, weit unter den Erwartungen von Aston Martin. Und ja, dieses Jahr bei den Tests ist, glaube ich, eine der schlechtesten Test-Performances, die ich je gesehen habe. Kein Team hat sich so schwer getan, trotz, ja, vor allem vielleicht auch weil einem neuen Motor Aston Martin den Wechsel zu Honda, ist nun inzwischen einziges Auto mit Honda-Motor. Aber wäre es fast unfair zu sagen, der Motor ist das einzige Problem aktuell, oder?
Das wäre... es ist definitiv nicht das einzige Problem, aber der Motor ist schon auch das größte Problem. Also war das nicht gestern, am Freitag, der letzte Testtag, was waren es, 3, 5 sowas Runden und dann mussten sie die Stroll abstellen, weil Honda gesagt hat, sie haben keine Ersatzteile mehr, sie können nicht länger draußen bleiben.
Sie mussten den dritten Tag sehr kurz halten, nur Short Runs machen, weil ja keine Ersatzteile mehr verfügbar sind. Man hat viel gearbeitet, auch am Motorenteststand. Gesamt funktioniert einfach gar nichts gefühlt. Also ich weiß nicht, was ein Lichtblick sein sollte.
Mit Abstand in diesen letzten 2 Wochen jetzt die wenigsten Runden, 128 Runden. Cadillac war das Team eben mit den zweitwenigsten Runden, hatte 266. Also 128 ist halt nix, vor allem wenn du deinen eigenen Motor hast. Also es ist nicht mal so, dass du sagst, okay, da sind andere Autos gefahren und du kannst dich darauf verlassen, dass irgendwer andere die Runden abspult. Aber ja, wir wissen, dass der Aston auch zu schwer ist, der muss abspecken, das werden sie aber, gerade mit Adrian Newey werden sie das, glaube ich, gut hinbekommen, der hat bis jetzt immer ein ganz vernünftiges Auto bauen können. Ich glaube, die Erwartung war einfach da, dass der Motor ihnen halt einfach hilft. Sie haben ihn auch irgendwann, waren sie ein bisschen näher dran diese Woche, weil da haben sie ein bisschen hochgedreht und auch gleich gezahlt, glaube ich, dafür, indem sie einfach viel weniger fahren konnten dann. Ja, von den Fahrern her, was soll man dazu sagen? Du hast Fernando Alonso, der sicher eine lange Zeit der beste Fahrer im Feld war, immer noch einer der für mich besten Fahrer im Feld ist. Mit Lance hast du jemanden, der letztes Jahr schon sehr brav war. Also hast du einen sehr soliden Fahrer jetzt dabei. Es wird nicht an den Fahrern liegen. Ich sehe aber auch nicht, also es sind so viele Baustellen, weißt du, wenn du sagst, okay, du musst nur abspecken allein ist ja schon eine Arbeit, aber das werden sie, wie gesagt, schon hinkriegen. Aber du hast eben den Motor, der einfach so eine riesige Baustelle ist, der scheinbar nicht lang genug hält, dann überhaupt die Stärke schon wie die anderen Motoren nicht hat. Ich weiß gar nicht, wo es da anfängst. Das holst du ja nie auf. Keine Ahnung. Sehe ich. Ich weiß gar nicht, wie die das Jahr fertig kriegen sollen, ehrlich gesagt. Irgendwie mit einem Lichtblick. Schwierig.
Ja, das sehe ich ähnlich. Und ja, wir haben auch schon in der Vergangenheit gesagt, Adrian Newey, er ist sicher ein Genie, was die Aero angeht, aber auch das basiert natürlich immer viel auf Erfahrungswerten. Die ersten Autos waren immer, ja, die er gebaut hat in der ersten Saison, immer etwas wilder und, sage ich mal, experimenteller. Man muss wahrscheinlich auch hier erst wieder den Takt treffen beim Aston Martin, dann auch noch mit einem ganz anderen Reglement, unterschiedlichen Bedingungen, was die Aero angeht. Bin sehr gespannt. Ich meine, ja, er ist etwas später ja auch dazugekommen. Ich weiß nicht, wann er angefangen hat, wirklich das Aston Martin Auto für 2026 mit zu betreuen. Der Motor wirkt, wie du sagst, wie ein großes Fragezeichen. Wir haben viele Flashbacks für die McLaren Honda.
Fernando Kriegsflashbacks, ja.
Das, ja, bin gespannt, es ist, ob sich's wiederholt. Ich meine, das ist natürlich, der Abfall wäre nicht so groß für Aston Martin, wie es bei McLaren war. Es ist natürlich, wenn jetzt sagt, Aston Martin ist letzter, gut. Sie waren jetzt letztes Jahr, waren sie Siebter.
Das ist natürlich nicht da, wo.
Natürlich ist es von keinem Team, du darfst der Anspruch sein. Gerade Aston Martin, das natürlich irgendwie jedes Jahr große Töne spuckt und dann unterperformt. Weißt du, es ist halt, ja, wir haben es ja eh schon jetzt immer gesehen. Jedes Jahr ist das Aston Martin. Ja, jedes Jahr ist das, wo sie ganz groß werden. Dann werden sie einmal, fahren sie sogar Podien ein und am Ende der Saison sind sie auch wieder im Mittelfeld. Also der große Sprung nach vorne, der muss ja auch irgendwann mal passieren. Und ja, ob das jetzt auch unter dem aktuellen Regime so passieren kann, langsam fällt es mir schwer, weil was machen sie? Sie werfen Geld auf ein Problem hin, okay, neuer Motor, eigener Motor, mit Honda. Wir holen Adrian Newey, wir holen Fernando Alonso, wir holen Sebastian Vettel damals. Also erst irgendwann muss, weiß nicht, ob's irgendwo das Problem tiefer liegt als da, aber ja, ich möchte es nicht schon verschreien, vielleicht kommt der große Turnaround bei Aston Martin, aber aktuell schreit alles für mich nach, ja, Backmarker.
Ja, Kohle ist genug, ja, theoretisch da, aber wenn du sie eben dann jetzt in der Entwicklung nicht weiter ausgeben darfst, wegen dem Budget Cap, wirst du den großen Schritt nicht machen, weil die müssten, ja, so viel jetzt rauspulvern.
Da kaufst du lieber die Namensrechte von Aston Martin für die Formel 1. Also, die jetzt Lawrence Stroll gehören. Dementsprechend glaube ich auch, dass eine längere Partnerschaft noch bleiben wird.
Ich mag das Team, also ich mag Aston Martin und ich finde auch mit Fernando und dass sie Adrian geholt haben, also Adrian Newey, das haut schon hin. Ich bin sehr gespannt auch, ob Adrian Newey als Teamchef gut sein wird. Das ist zum ersten Mal, dass er diese Rolle hat. Muss auch nicht heißen, nur weil er ein vielleicht der beste Designer ist, dass er auch ein guter Teamchef ist.
Da bin ich sehr gespannt. Tendenziell sogar das Gegenteilige. Wir haben schon oft gesehen, dass Leute, die aus der Technikabteilung kommen, vielleicht nicht ganz die People-Management-Skills haben, um ja den Teamchef zu machen. Da brauchst du halt manchmal ein paar andere Leute, die jetzt nicht unbedingt die technischen Details verstehen. Ist jetzt übertrieben natürlich, ihr wisst, was ich meine. Aber ein Toto Wolff und Christian Horner, die kommen ja eher aus der Management-Schiene. Und dementsprechend, ja, bin ich gespannt, ob ein Adrian Newey, der ja doch auch medial eher ein ruhigerer Typ war, da der richtige Person sein wird. Aber man wird schon wissen, was man tut bei Aston Martin. und ja, ob es das Richtige war, werden wir am Ende der Saison dann sehen. Nächster Kandidat, ebenfalls neuer Motor, sind die Racing Bulls, auch ein neuer Fahrer, der Rookie Arvid Lindblad. Ich habe gelesen, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber der einer der Männer mit den meisten Runden über die Testzeiten, auch einer, der sie wahrscheinlich brauchen wird, als der einzige Rookie dieses Jahr.
Also ich weiß, wer mein Rookie of the Year wird.
Stimmt. Oder ist Liam Lawson nochmal, darf man Liam Lawson nochmal wählen? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der ist jedes Jahr im Gespräch. Ja, Arvid Lindblad ist der einzige Rookie.
Ist oder zählen Valtteri und Checo auch.
Ja, aber Fernando zählt ja auch immer noch. Ja. Also Junior gut. Driver of the Year, vielleicht müssen wir das alles so ein bisschen, die Kategorie ändern für unter, weiß ich nicht, 25-Jährige. Aber ja, Racing Bull haben ja mit dem, auch mit dem Red Bull Motor, / Ford Motor, jetzt eine neue Antriebseinheit. Und kann man schon mal vorwegnehmen, sie hatten da ein paar Verlässlichkeitsprobleme mehr als die großen Red Bulls. Aber bewegt sich, habe ich das Gefühl, leistungstechnisch ungefähr auf der Position, auf der sie letzte Saison waren.
Ja, sie haben wahnsinnig viele Runden abgespult mit 407. Die zweiten meisten waren das in der Testphase. Ja, über den, wie heißt der, Lindblad, ja, kann ich wenig sagen. Es gilt sich, ich finde, Liam wird sich dieses Jahr beweisen müssen.
Ja, aber definitiv.
Ob er bleiben darf oder nicht. Also das wird der erste sein, bei dem es wirklich darum geht, ob er ersetzt wird oder nicht. Da ist mein Red Bull dafür bekannt, schnell einen Fahrer auszutauschen.
Wobei, ja, jetzt kann man ja vielleicht sagen, dadurch, dass ja Helmut Marko jetzt auch nicht mehr dabei ist, die Frage, ob man da vielleicht ein anderes Vorgehen haben wird.
Vielleicht geht es noch schneller jetzt.
Meinst? Vielleicht geht es noch schlimmer. Nein, aber man hat ja auch noch mit Ayumu Iwasa ja auch noch einen langjährigen Fahrer, der ja auch jetzt Ersatzfahrerverpflichtungen haben wird. Aber ja, ist jetzt auch die Frage, das ist auch schon 24, ob da noch der große Formel 1-Durchbruch passieren wird. Und ich sage es auch mal so, ich rechne ehrlich gesagt, ich habe es auch bei Predatore zwar angesprochen, dass das schnell mal passieren kann, ich rechne nicht mit einem schnellen Fahrerwechsel dieses Jahr. Du wirst viele Fahrer mit vielen Problemen mit den Autos sehen, davon gehe ich stark aus.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass sie es unterm Jahr machen werden. Was ich aber mir vorstellen kann, ist, wenn Liam schlechter abschneidet als sein Teamkollege, dass er nächstes Jahr nicht mehr in dem Auto sitzen wird.
Könnte schwierig werden, glaube ich, hängt dann auch stark von der Racing Bull Performance allgemein ab. Und ja, also ich bin gespannt, ich habe das Gefühl, durch den Wechsel in der Management-Ebene wird man sich da noch auch finden müssen. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt sich junge Fahrer, Lindblad ist ja natürlich ein Fahrer gewesen, der sich sehr hervorgedrängt hat durch den Speed, den er hat. Er galt ein bisschen als, sag ich mal, noch nicht erfahren genug. Und vielleicht nicht sicher genug unterm Steuer. Ist aber dann ein gutes Jahr einzusteigen, auch für einen Rookie, glaube ich. Alle Fahrer werden ein paar Probleme haben. Und wenn man etwas lernen kann, wenn man ein Auto lernen kann, dann muss man das ja jetzt auch lernen. Also jeder steigt ungefähr bei einem ähnlichen Level ein. Dementsprechend könnte es helfen, dass du, wenn du, sag ich mal, ein Raw-Talent bist, dass du dich dann schneller als vielleicht mancher Fahrer drauf einlassen kannst. Ja, sonst fand ich eben ja die Racing Bulls relativ, ja, haben jetzt nicht keine Katastrophenleistung gezeigt, haben keine Weltklasseleistung gezeigt, die haben sich immer irgendwo dazwischen bewegt. Es wird helfen, auf jeden Fall so eben die Menge an Runden, wie du sagst, abgespult zu haben. Sonst, ja, sehe ich die Racing Bulls auf einer ähnlichen Position. Einen Erwartungsabfall hat das nächste Team gehabt, das letzte Team, bevor wir dann in die Top 4 kommen, ist Williams. Letzte Saison, kann man ja fast sagen, eine Traumsaison gefahren, 5. Platz in der Konstrukteurs-WM. Alle alle Pfeile zeigten nach oben. Man hat sogar relativ früh mit der Entwicklung des 2026, also haben sich komplett konzentriert auf die Entwicklung des 26er Autos und hat trotzdem noch weiter ganz solide Erfolge eingefahren. Jetzt ist natürlich dementsprechend etwas bitter, dass man da solche Probleme am Start hatte bei Williams. Übergewicht, nicht in Barcelona dabei.
Ist das ein geiles Auto, war aber nicht fertig. Das ist ja, das ist ja schon was. Ich habe über Williams auch nicht wirklich viele positive Sachen jetzt gelesen. Positiv war, dass sie jetzt in Bahrain viele Runden abgespult haben mit 368 Runden. Das war positiv. Positiv würde ich bei Williams auch sagen, ist die Fahrerpaarung mit Carlos und Alex, die harmoniert. Du hast zwei routinierte Fahrer, die beide schnell sein können. Gerade Carlos, ja, hat ein bisschen gebraucht am Anfang letzten Jahres, ist aber dann gegen Mitte der Saison ja, hat er sich an das Auto gewöhnt und hat dann wirklich konstant gute Leistungen abgeliefert.
Ein Podium
sogar geholt. Die Rundenzeiten sehe ich, waren sie sogar 2,5 Sekunden langsamer als die Spitze. Das ist nicht gut. Das ist schon weit weg, ja. Wie gesagt, dass es gut ist, dass sie viele Runden abgespult haben.
Ja, die Frage ist, ob du das aufholen kannst, wenn du schon am Anfang so viel verpasst. Ich glaube, damit wird man zu kämpfen haben, dass du ja deine Programme komplett umstellen musst, dass du so vielleicht nicht so weit in die Saison schon gehst wie andere Teams. Es wird, glaube ich, da gerade am Anfang der Saison wehtun. Die Rennwochenenden selber liefern ja auch unfassbar viel Wissen, wahrscheinlich sogar wertvolleres Wissen als jetzt bei den Tests. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird man sich schwer tun am Anfang, trotz einem Top-Fahrer-Team. Ich glaube, gerade für das Mittelfeld vielleicht eines der besten, das du haben kannst mit Carlos Sainz und Alex Albon. Auch wenn Alex Albon jetzt, ja, klingt harsch, aber vielleicht ein bisschen in die Gänge kommen muss, finde ich, gerade im Duell mit Carlos, wenn es um die großen Erfolge geht, um das richtig sehen. Carlos halt, was das Podium, das er mit Williams geholt hat.
Das Momentum ist bisschen, bei Carlos.
Ja, eben. Und das ist ein Wechsel auch eben, wie du sagst, vom Anfang der Saison letzten Jahres. Und ich bin großer Verfechter von Alex immer gewesen. Der hat im Williams immer overperformed. Aber wenn das Auto halt gut ist, dann reicht das nicht mehr. Das ist so, weißt du, musst dann auch noch dich mit dem Auto auch die Ergebnisse dann ein bisschen wachsen. Weil, ja, dann kommt ein Teamkollege und macht es vielleicht ein bisschen besser. Er ist immer noch ein Top-Fahrer im Mittelfeld. Aber falls jemals noch ein Sprung zu einem Top-Team passieren soll, dann gilt es daran noch ein bisschen, dann gilt es ein bisschen mehr auf den Teller zu legen. Und wie gesagt, ich befürchte, Williams wird sich jetzt mal schwer tun, was natürlich auch nicht gut für die Fahrer ist. Und ich hoffe, dass wir aber zumindest eine ähnliche, ja, in der zweiten Hälfte ein ähnlich starkes Williams wie letztes Jahr haben, weil, ja, sonst, er kriegt diese James Falls Revolution bei Williams leider ein paar Risse. Und wie du sagst, dass das Auto nicht fertig wird, absolutes No-Go. Also, ich meine, ja, du sagst schon früh, wir konzentrieren uns voll auf das kommende Auto und dann wird nichts fertig. Da muss irgendwas im Argen liegen. Also, das geht gar nicht, in meinen Augen.
Ja. Ja, wird Zeit, dass mehr Geld in die Fabrik gepulvert wird, aber das wirst du einmal auftreiben müssen.
Genau, das ist natürlich ein leidiges Thema bei Williams, das Geldproblem, und das wird sie wahrscheinlich auch noch lange, lange begleiten. Also, außer Lawrence Stroll hat irgendeinen Bruder, der
da einsteigt. Aber vielleicht können wir noch einen kleinen Happen kaufen, so. Weißt du?
Ja, vielleicht irgendwann, vielleicht verramscht. Wir hätten vor 15, 20 Jahren, da hätten wir es noch leisten können mit
100 Euro.
Ja, da hätten es alle genommen. Lotus oder irgendwie sowas.
Ja, wir hätten uns Kimi nicht leisten können. Das war ja das Problem.
Das stimmt,
Kimi hat die ruiniert mit seiner Punkteprämie, weil er viel zu gut war und einfach zu viele Punkte geholt hat.
Kimi Räikkönen übrigens, so Kimi Antonelli war da, glaube ich, gerade in der Grundschule.
War der überhaupt geboren?
Oder? Ich weiß jetzt.
Doch. Naja, oh ja, aber der war nicht mal in der Schule. Also, das waren das? 2011 oder 12? Da muss Kimi, warte, jetzt ist er 18. Ja, war er 4 oder so. Also, ja.
Na gut. Matti, gehen wir mal in die Top 4. Natürlich, jetzt wird es interessant, liebe Leute, ihr habt es durchgehalten über die schlechten Teams da, wie wir da reden. Das interessiert doch keinen. Jetzt kommen wir hier zu den Top-Kandidaten. Alles 4, ja, über die letzten Jahre mal mehr oder mal weniger Titelanwärter gewesen. Letztes Jahr 4., dieses Jahr sogar vielleicht noch besser. Ferrari auf jeden Fall hat sehr, sehr, sehr gut aufgezeigt bei den Tests. So viele glückliche Gesichter hat man, glaube ich, seit Jahren nicht mehr in der Ferrari-Box gesehen. Sowohl Fahrer als auch Teamchef Fred Vasseur wirken zufrieden. Man hat die Turbo-Rakete beim Start quasi, um es in Mario Kart-Slang zu sehen. Und wirkt auch sonst, was die Zeiten angeht, ziemlich, ziemlich stark. Auch wenn Ferrari bekannt ist, natürlich ein bisschen mehr bei den Tests zu ballern als andere Teams.
Ja, sie haben aber allgemein sehr, sehr gut ausgesehen. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, die große Stärke ist auf jeden Fall die Startphase. Da wird man wird sich bei Ferrari immer weiter vorne platzieren im Qualifying. Von dem her ist das sicher was, wo du gleich am Start einfach dir vielleicht einfach super den Vorteil rausholen kannst. Wir wissen noch nicht ganz, wie es jetzt mit dem Hinterherfahren ist. Früher war es immer sehr wichtig, ja, desto weiter du vorne stehst, desto eher kannst du davonfahren. Wenn das so weitergeht, haben sie definitiv einen großen Vorteil, weil in der Startphase sie einfach wegfahren können, wegziehen können.
Überholen wird auch sagen immer noch muss, leicht sein, was man hört. Also.
Ja, also was man auch sagen muss, ist, dass sich Lewis viel, viel wohler mit dieser neuen Art von Auto wieder fühlt, als mit der letzten Generation Autos. Das wird dieser Fahrerpaarung auch helfen. Gerade Charles in den Interviews hat jetzt auch, wenn er sich mal kritisch geäußert hat, ich weiß nicht, also es hat jetzt, ich hatte das Gefühl, da kommt noch mehr und sie zeigen nicht alles, was sie können. Innovativ waren sie mit diesem, hast du das gesehen, mit ihrem Heckspoiler, der sich dann so dreht auch?
720 Grad Flip quasi, den Heckflügel, es war, schaut wild aus auf jeden Fall. Ob es jetzt einen immensen Vorteil liefern wird, bin ich gespannt. Ebenso auch dieser Startmotor, den man ja explizit laut eigener Aussage auch für dieses neue Startprozedere mit diesem Turbo konzipiert hat. Bin gespannt, wo man Abstriche machen musste dann. Natürlich, es wird ja irgendeine Art von Nachteil dann haben, dass man am Start so schnell ist. Dementsprechend bin ich gespannt, ob es dann reicht. Und man hat immerhin ja auch ordentlich Speed gezeigt. Man hat die Quali-Sim gemacht dann noch am dritten Tag. Und da hat ja auch dann Charles die schnellste Runde der Tests hingelegt. So viel man drauf Wert legen kann, weil andere Teams wie auch Mercedes haben es ja zum Beispiel nicht gemacht.
Ja, aber allgemein stimmen sie mich zuversichtlich. Sie haben sie definitiv besser
ausgesehen. So kriegen sie dich jedes Jahr, Matti.
Ja, das stimmt eh. Das stimmt eh.
Jedes einzelne Jahr.
Das ist dieses Ferrari-Herz, was jedes Jahr gebrochen werden möchte. Nee, also man hat vor den Tests ja noch gehört, dass Fred Vasseur ja sehr laut geworden ist, dass sie das Auto für Spanien nicht fertig kriegen und so weiter. Und ja, jetzt haben sie mich einfach überrascht, auch mit ihrem Heck und mit dem Heckspoiler, nenn's wie du willst, das, also mit ihrem Fake DRS, dass sich der so drehen kann, fand ich cool. Neues Lenkrad haben sie ja übrigens auch, ist jetzt kleiner geworden.
Sie haben dann hinten im Heck haben sie auch noch so kleine Flügel eingebaut, die scheinbar auch unique sind bei ihnen. Weil es etwas ist, was man nur an ihrer Gearbox anbringen kann. Interessanterweise.
Also ich bin gespannt. Ich finde ihn jetzt in Natur beim Fahren schaut er nicht ganz so grässlich aus, wie ich ihn am Anfang gefunden habe. Ich bin bis jetzt positiv überrascht. Aber schauen wir mal. Aber
ja. Wie gesagt, ich bin auch also positiv gestimmt. Ein starkes Ferrari spricht für eine starke Formel 1 in meinen Augen. Man will die einfach vorne mit fighten sehen, auch als neutraler Beobachter. Aber ja, wir haben es in den letzten Jahren gesehen. Viele, viele Male war es das Ferrari-Jahr und man hat dann erst wieder ja, mit vielen Problemchen zu kämpfen gehabt. Deswegen bin ich gespannt, ob man die auch so in den Griff bekommt.
Und du hast mitunter immer noch mit die beste Fahrerpaarung. Kannst mal erzählen, was du willst, aber der Charles kann Auto fahren und der Lewis kann es auch wenn letztes Jahr nicht sein bestes Jahr war.
Wie siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass wir das letzte Lewis Hamilton-Jahr dieses Jahr haben?
Also wenn, so wie die Tests jetzt waren, glaube ich nicht, dass es sein letztes Jahr wird. Schauen wir mal, wenn er dann mit dem Auto tatsächlich in die Saison startet und es geht so weiter wie letztes Jahr, dann glaube ich nicht, dass er nochmal dran hängt, aber ich weiß nicht, er hat in den Interviews und so, auch Social Media technisch hat er sehr positiv gewirkt und es hat für mich nicht gewirkt, als wäre das jetzt sein letztes Jahr und die da dann danach Abschied nehmen. Also ich kann es, naja, sehe ich nicht. Ich glaube, er wird noch das Jahr danach auch fahren.
Ja, okay. Dann hoffen wir es, weil natürlich auch eine Formel 1 ohne Lewis Hamilton aktuell noch schwierig vorstellbar. So, als nächstes den Red Bull als eins der Top-Teams mit Motorwechsel. Jetzt auch, ja, eigentlich die ganzen, jedes, vor auch, na, Blödsinn. Also auf jeden Fall eins der Top-Teams mit dem Motorenwechsel, jetzt mit eigenem Motor unterwegs, mit dem Red Bull Ford Motor. Red Bull, ja, eigentlich hauptsächlich aufgefallen durch die sehr, sehr, sehr kritischen Stimmen von Max Verstappen zu dem neuen Reglement, zu dem neuen Auto. Auf der Strecke hat er aber dann, ja, doch für die besten Lichtblicke des Red Bull Teams gesorgt, hat ordentlich schnell ausgesehen. Der Motor liefert mehr als man erwartet hat. Das wurde ja unfassbar tief gestapelt noch während der letzten Saison. Man hat nicht viel erwartet und dass man dann trotzdem wahrscheinlich in den Top 4 landen wird mit dem Auto, glaube ich, ist fast eine positive Überraschung, oder?
Ja, es ist mittlerweile wissen wir, weiß nicht, ich glaube, seit 2010 ist man ja nicht mehr außerhalb der Top 4 gewesen. Also man ist schon sehr konstant gut bei Red Bull. Der Max holt sowieso nochmal mehr aus dem Auto raus. Die Frage ist, schafft das Isaac dieses Jahr auch? Kann er mitgehen, die Zeiten, die Max praktisch vorgibt? Der Motor hat mich gerade, was die Elektroenergie betrifft, ich kenne mich, was Motoren betrifft, viel zu wenig aus, aber man liest zumindest, dass alle überrascht sind, wie gut da einfach der Red Bull Motor oder wie stark der Red Bull Motor da einfach ist.
Ja, man hat beim Wiederaufladen der Batterien hat man sehr früh durchschaut, wie man das gut machen kann. Laut eigenen Aussagen auch vom Technikchef haben da die anderen Teams inzwischen ein bisschen aufgeholt, aber das könnte die Stärke sein, ja.
Und ja, wie gesagt, ich glaube, also man wird, ich glaube, dass die alle recht eng beisammen sein werden da vorne. Und der Max ist halt der Max, also der wird auch nochmal mehr aus dem Auto, wie gesagt, rausholen. Ich mache mir keine Sorgen, ob sie wirklich um die Weltmeisterschaft mitfahren, ist halt ein anderes Thema.
Aber man sieht zumindest, also weißt du, wir haben ja auch schon drüber geredet, wird Max Verstappen Team wechseln müssen, damit er weiter ganz vorne mit dabei fahren kann. Es wirkt so, als könnte er auch in diesem Red Bull-Rennen gewinnen. Ob es jetzt für eine konstante Leistung und die Weltmeisterschaft dann reicht, das wird sich zeigen. Der Erfolg des Teams und der Erfolg in der Konstrukteurswertung wird natürlich hauptsächlich auch durch den Zweierfahrer wahrscheinlich entschieden. Und wie knapp hat Char an den Max-Zeiten dran sein werden kann. Der hat leider nicht ganz so viele Runden, glaube ich, hinbekommen wie Max, auch wenn er es wahrscheinlich dringender notwendig gehabt hätte. Ich habe nur das Gefühl, wenn es dann geklappt hat, dann haben auch die Zeiten gepasst, so viel wie die dann halt wert sind. Aber ja, das ist natürlich der Fluch des zweiten Sitzes im Red Bull, den es jetzt irgendwie zu brechen gilt, den hat Schader rausreißen muss. Ich glaube, er ist einer der Kandidaten, den ich persönlich auch am meisten gönne, aber von dem ich auch irgendwie mehr Potenzial sehe, viel Potenzial sehe, dass er es schafft. Gerade was er im letzten Jahr gezeigt hat. Aber ja, der Wechsel von den Racing Bulls zu den Red Bull ist ein schwieriger. Und ja, aber ich glaube, damit wird natürlich so ein bisschen der Stand in der Konstrukteurs-WM sich entscheiden. Bin gespannt, ob es dann auch für die Podien von Hadjar reichen könnte. Goody. Red Bull abgeschlossen. Mercedes, sage ich mal, schließen wir jetzt auf Platz 2 vom letzten Jahr. Könnte der Sprung auf Platz 1 gelingen? Alles schreit aktuell ja. Ich glaube, es ist der Paddock-Favorite, das Mercedes-Team. Man hat unfassbar gut ausgesehen, eigentlich die Tests durchgehend performt. Fahrer sind beide unfassbar glücklich mit dem Auto. Ich glaube, Toto hat sich auch schon sehr gut geäußert und es wird ständig irgendwas aufgeworfen, was illegal an dem Motor sein könnte. Und ich glaube, das ist ja wohl dann die größte Form des Kompliments, die man kriegen kann in der Formel 1. Siehst du es ähnlich wie das Paddock und Mercedes als das Team, das es zu schlagen gilt?
Ich denke, sie haben einen sehr großen Vorteil durch den Motor. Ich bin mir auch relativ sicher, dass Mercedes den Motor bis jetzt noch nicht hochgedreht hat.
Man hat ja noch nicht mal Race-Runs oder Quali-Sims gefahren. Also man ist halt wirklich gar nicht oder noch sehr, sehr wenig gezeigt, was die Performance angeht.
Ja, also ich glaube, du hast eine sehr, sehr gute Fahrerpaarung. George ist sicher bereit, auch um ganz vorne mitzukämpfen. Ja, bis jetzt bin ich ehrlich gesagt, der Toto hat sich bis jetzt, wie du auch schon gesagt hast, gut geäußert. Es wirkt alles sehr locker, es wirkt nicht wie die letzten Jahre. Von dem her, ja, es schaut bis jetzt so aus, als wären sie der klare Favorit eigentlich.
Ja, ich muss nämlich auch sagen, es wird immer natürlich das Power Ranking ein bisschen vorweg, aber für mich sind die aktuell das Team, das es zu schlagen gilt. Du hast dieses unfassbar sichere Umfeld bei Mercedes und jetzt scheint es auch dann technisch wieder geklappt zu haben. Und du hast natürlich den Vorteil, direkt an der Quelle des Motors zu sitzen. Überspringst quasi diese eine Verbindung und kannst dann direkt kommunizieren. Man wird jetzt auch noch sehen, angeblich sind die anderen Teams noch nicht mit dem Motormapping, mit dem gleichen gefahren wie Mercedes. Das musst du ja jetzt inzwischen auch weitergeben an die Customer-Teams. Dementsprechend bin ich gespannt, was da dann sich noch ändern könnte für die Kundenteams. Aber ja, Mercedes wirkt aktuell so voller Selbstvertrauen, was die Sprache der Kommunikation angeht. Kimi ist vielleicht dann ein bisschen der Leidtragende gewesen, der hat vielleicht nicht immer ganz mit den der gleichen Verlässlichkeit kämpfen müssen wie George. Kimi hat es ein bisschen gehadert teilweise, aber man sieht natürlich, was möglich ist und was möglich sein wird. Und ich glaube, alles andere ist runterspielen aktuell von Mercedes. Ich glaube, da steckt noch einiges unter der Decke.
Ja, man will sicher vermeiden, dass sie den Motor ändern müssen. Oder
und das merkst du, ja, das merkst du.
Also, 100%. Ja. Andererseits muss ich auch sagen, wenn was kommt, was bis zur Hälfte des Jahres oder erst bis zur Mid-Season ist, dann werden sie den erste halbe Jahr komplett aufdrehen. Und ich glaube, dann haben sie auch einen Vorteil. Weil dann, ja, wenn du ein halbes Jahr jedes Rennen gewinnst oder sowas, müssen die anderen Teams das dann auch erst im zweiten Saisonhälfte wieder zufahren. Und da werden sie jetzt auch gibt es ihnen nochmal ein halbes Jahr Zeit, den Motor in eine andere Richtung zu entwickeln. Sie werden es schon hinkriegen, aber schauen wir mal. Also Stand jetzt schaut es gut für sie aus.
Würde ich auch sagen. Wenn es ein Team gibt, wo ich sage, es könnte passieren, dass das dominiert, so wie wir es ja doch ein paar Mal in den letzten Jahren hatten, dann sehe ich aktuell das in Form von Mercedes. Ob es dann soweit kommt, da steht natürlich auch der aktuelle Weltmeister sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurs-WM auch noch im Weg. McLaren, das einzige in den Top 4, das ja das Kundenteam ist, also fährt ja weiterhin mit Mercedes-Motor, hat damit auch große Erfolge gefeiert. Ist jetzt für mich bei den Tests etwas unter dem Radar gewesen. Es behauptet von sich selber, so wie jeder andere, dass aktuell, glaube ich, Platz 4 ist, was die Leistung angeht. Das ist, glaube ich, der meistgenannte Platz für alle Teams. Aktuell versprüht es noch nicht diesen dominanten Vibe, den sie ja letztes Jahr schlussendlich hatten, vor allem am Anfang der Saison, ist, ja, die Fahrer wirken glücklich, gerade Norris scheint zufrieden sein, wie sich das Auto handelt, aber ja, es ist jetzt noch nicht, ich habe es gewundert, keiner redet über McLaren, es ist immer nur Mercedes und Ferrari und ein bisschen Red Bull, könnte das auch von Vorteil sein für sie?
Ich glaube, es ist ihnen wurscht. Als Team wirken sie mittlerweile sehr gestanden. Ich bin da eher gespannt, wie sich die Fahrerpaarung dieses Jahr entwickelt. Hat man, weil du jetzt ja einen Weltmeister im Team hast, hast du jetzt eine Nummer 1 oder lässt du beide wieder gleich fahren? Will Oscar nachziehen? Geht er vielleicht nicht mehr so zimperlich mit Lando um? Da bin ich gespannt, ob das Team intern irgendwie zu Reibereien da einfach kommt.
Ich glaube, wir nullen. Ich glaube, da wird genullt. Also zumindest im Mindset von Oscar auf jeden Fall. Vielleicht sieht sich Lando jetzt eher als die Nummer 1 natürlich als Weltmeister, wo du sagen könntest, ja, hätte einen Punkt, wenn man drüber streiten will. Aber ich glaube, für Oscar ist ja neues Auto, neues Reglement und vor allem null Punkte am Anfang der Saison, so starten sie alle. Und jetzt gilt es sich im Laufe der Saison den Platz 1 zu verdienen, als Nummer 1 Fahrer auch, das Anrecht. Weil wenn es nicht so knapp ist nach 6 Rennen, dann kann es schon passieren, dass du dir dann Sonderrechte einräumen kannst.
Ja, sie haben einfach sehr solide gewirkt. Also ich fand nicht, dass es ist eher das, dass mich Ferrari und Mercedes jetzt in den Tests eher positiv überrascht haben, gerade nach den Ferrari überhaupt nach letztem Jahr und Mercedes über die letzten paar Jahre. Ich fand, dass McLaren solide war und die einfach keinen Abfall jetzt hatten. Also ich glaube auch, dass die weiterhin oben dabei sind und eher das Ding ist, dass die anderen zwei Teams in Form von Mercedes und Ferrari einfach auf McLaren halt aufgeschlossen haben. Und schlussendlich ist McLaren das Team allgemein, was es zu schlagen gibt. Die waren die letzten Weltmeister und haben den Fahrer gestellt. Prinzipiell wirkt McLaren wie auch Mercedes als gute Einheit einfach. Die wirken schon als gute, starke Einheit. Ich glaube nicht, dass die einen großen Leistungsabfall haben. Eher, dass du halt mehr Konkurrenz hast. Und da wird es dann sehr auf die Fahrer ankommen.
Ja, da bin ich auch gespannt, weil wir haben ja gesehen, sagen wir mal, wo dann die Dominanz gebrochen ist, irgendwie am Ende der Saison, dass es dann doch bröckeln kann bei McLaren, so dominant man war. Ich sehe auch, ich sag mal, im direkten Duell sie dann vielleicht ein bisschen schwächer, als da jetzt eine Konkurrenz wie Mercedes oder je nachdem, wie es bei Ferrari läuft. Natürlich möchte ich jetzt nicht sagen, Ferrari glänzt jetzt normalerweise auch nicht unter Druck in den letzten Jahren. Aber
in den letzten Jahren ist gut. Jahrzehnten.
Es ist natürlich mit McLaren zu rechnen. Es ist auch schwierig so, man muss natürlich, wenn man jetzt, das ist wie bei so Aktienkursen, also du schaust dir nur so ein Jahr an und denkst, oh, wow, krass, das war ja ein irre geiles Jahr, aber du musst dann eigentlich immer, wenn du über die letzten 5 Jahre schaust, es wäre auch nicht absurd, einen starken Leistungsabfall von McLaren wieder zu haben, weil es war ja doch sehr, die Schwankungsbreite war enorm, was wir von Ergebnissen hatten, aber wie du sagst, ich finde auch, die große Veränderung ist dieses konstante Team, das man jetzt hat, mit den personellen Entscheidungen, die man hatte und die Fahrer, die natürlich auch beide Weltmeisterpotenzial haben. Dementsprechend ist man, glaube ich, bei McLaren in einer guten Situation. Man muss nur jetzt die Erwartungen richtig managen. Du warst, ich glaube, was Zac Brown oder Andrea Stella, irgendjemand von McLaren hat gesagt, man war Mount Everest oben und jetzt startet man wieder unten. Ob es ganz so krass ist, würde ich jetzt nicht sagen. Aber du bist jetzt, musst jetzt mit nach dieser Saison natürlich jetzt erstmal sagen, okay, wo sind wir? Dann wirst du nicht gern Dritter, Vierter, auch Zweiter. Du willst weiterhin diese Siegesspanne halten. Und jetzt bin ich gespannt, ob man da das richtig managt, auch beim bei Fahrer und Personal natürlich. Ja, meine Lieben, das war unser Deep Talk zu den einzelnen Teams. Wir haben jetzt quasi unsere Argumente dargelegt, warum oder warum nicht ein Team zum Erfolg geführt wird. Jetzt bringen wir das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassend in ein Ranking. Mette, ich würde sagen, mal, du sagst mir einfach mal deins und ich sag dir dann, wo ich vielleicht abweichen würde, damit wir das ein bisschen knackiger halten.
Mhm.
Und
es, gar ist nicht gut, mehr so ausführen würden. Davor, ich würde noch gern, weil ich es mir rausgerechnet habe, weil ich einmal eine Fleißaufgabe gemacht habe, weißt du? Einfach die.
War es eigentlich so, du machst schon immer viel, bist fleißig mit dir.
Die Motorenhersteller, die wollte ich noch die Runden erwähnen, wie viele abgespult worden sind, also die Power Units, zum Beispiel Mercedes.
Ist das nicht, ja.
Hat 1554 Runden geschafft. Ferrari war bei 994 Runden. Ford, also der Red Bull Motor, hatte 736 Runden, Audi 357 und Honda 128. Also du siehst da, dass das Kundenteams, dass du Kundenteams hast, ist ein wahnsinniger Vorteil.
Ja, natürlich, was das Wissen über den Motor angeht, also gerade am Anfang, da bin ich voll bei dir, ja, das ist ein klarer Vorteil. Ich finde es beachtlich, dass du ja dann doch, wenn du den Schnitt dann immer rechnest, pro Team, müsstest du ja dann so ein bisschen die Verlässlichkeit des Motors dann hast auch. Ist natürlich dann bei, es ist dann eh, ich meine, Honda, da muss nichts rechnen, aber die Verlässlichkeit ist quasi nicht gegeben. Aber dann halt auch wieder beim Red Bull Motor, der ja dann ein bisschen mehr hat auch als der Ferrari Motor, wo man sagen, wahrscheinlich zieht Cadillac da ein bisschen runter. Den Schnitt. Aber ja, der Kundenteam, das wir werden sehen. Ich bin gespannt, ob der Mercedes Motor, ja, auch gerade was der auch bekannt war dafür, dass er zuverlässig ist, und ob dieses Merkmal dieses Jahr dann dementsprechend sich zeigen wird. Weil die Angst war ja da letztes Jahr, dass einfach die Mercedes-Motoren alle davonfahren.
Ja.
Selbst Alpine.
Sehen wir eh vielleicht. Weißt, vielleicht geht's 1, 2, 3, 4.
Das wäre ein Weckruf. Das glaube ich auch nicht. Das wäre aber ein Weckruf. Es könnte dann besser sein, dass man da dann vielleicht. Da bin ich gespannt dann auf die Regeländerungen, die kommen nächstes Jahr, was den Motor angeht. Also, ich glaube, das wünsche ich Mercedes vor allem nicht. Wenn Mercedes die einzigen mit Mercedes-Motor sind, die gescheit performen, dann könnten sie ja Glück haben. Aber wenn das so hat, schon wieder.
Und dann weißt du, wenn der Williams auf Platz 2 ist, was dann weißt. Ja.
Dann weißt du, dass irgendwas illegal ist.
Okay, naja, das Team-Ranking. Soll ich aber von unten anfangen?
Mach von unten nach oben mal, ja.
Okay, Platz 11 habe ich gerade nach den Leistungen jetzt einfach Aston Martin.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich nehme mal an, der nächste ist Cadillac.
Ja.
Ja, genau. Und das sind, glaube ich, getauscht? Die zwei auch, wo man sich... Nein, habe ich nicht. Ich sehe auch, okay, Aston Martin deutlich schlechter. Nicht deutlich schlechter, aber ich glaube, die zwei werden sich hintenrum ausmachen. Für mich ist alles, was Aston jetzt gezeigt hat, einfach nur der Grund, dass sie letzter sind und nicht Cadillac. Um die Punkte geht es dann natürlich für beide nicht.
Ja, ich hab danach also praktisch ein Dreier gespannt. Ich habe mir da ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan zwischen den Racing Bulls, dem Audi und dem Williams. Den Williams habe ich auf 9 gesetzt, weil sie das Auto nicht fertig gehabt haben.
Ja, ich verstehe, wo du herkommst. Ich sehe, von den dreien würde ich jetzt noch Audi aktuell für mich auf der 9 sehen, einfach wegen dem Motor als großes Fragezeichen, größeres als bei Williams. Das Duell Williams Racing Bulls ist für mich auch relativ knapp. Ich glaube, langfristig können es die Williams besser hinkriegen als die Racing Bulls. Ich sehe, also nach oben ist mehr Luft. Also the ceiling is higher, aber ob es dann schlussendlich reicht, um sich das signifikant abzusetzen. Weiß ich nicht.
Mhm. Gut.
Also für mich wäre es 9 Audi, 8 Racing Bulls, 7 Williams.
Mhm. Okay, du hast die Williams dann doch mehr Mittelfeld als ich. Ja, ich hab auf 8 dann Audi und auf 7 die Racing Bulls. Ich sehe die. Schönes Auto, weißt du, der Racing Bull, ein schönes Auto. Dann habe ich auf Platz 6 habe ich Haas. Mhm. Ich nehme an, du hast Alpine.
Ich habe Alpine, ja. Und ich, man könnte mit mir sogar diskutieren, ob es mit Williams auf Augenhöhe sind, aber da muss ich versuchen, mein Bias Alpine gegenüber abzuschwächen und das neue Saison zu sehen. Ich glaube, Alpine hat ein ähnliches Potenzial, es wieder zu verkacken, wie Williams es besser zu machen.
Weißt du, das ist ja, so, das, okay, das, da gebe ich dir
auch. Wenn ich das mit einberechne, dann.
Natürlich, Alpine hat uns das die letzten Jahre gezeigt, sie können auch gut verkacken, ja.
Deswegen tue ich mir schwer, aber ja, ich sehe, wenn ich nur den Blick auf die aktuelle Situation habe, deswegen habe ich auch Haas so weit vorne, weil es würde mir auch schwer fallen, einen so großen Sprung bei Haas zu sehen, was, wenn ich die Vergangenheit in Betracht ziehe. Aber die aktuellen Tests sagen das für mich. Für mich persönlich Haas auf der 5 und 6 Alpine, ja.
Mhm. Gut. Nummer 4.
Du, für dich Haas im Duell mit Alpine, was war ausschlaggebend? Das Alpine, der Mercedes-Motor oder?
Es war ausschlaggebend, dass sie einfach mehr Geld haben. Das war,
guter Punkt.
Also da dachte ich mir, okay, in den Tests haben sie für mich ganz gut gewirkt. Vorteil für Haas ist definitiv die Startphase. Andererseits funktioniert der Mercedes-Motor einfach, hat der Alpine das Plus. Und dann dachte ich mir, okay, wenn die beide jetzt in eine Richtung entwickeln müssen, hat Alpine einfach mehr Geld als Haas zur Verfügung.
Ja, verstehe ich.
Dann habe ich Red Bull.
Mhm.
Auf 4. Einfach weil ich mir unsicher bin, die ersten 4 irgendwie richtig einzuordnen. Eben auch ein neuer Motor. Schauen wir mal, wie lang der dann wirklich hält oder wie gut er wirklich ist. Und weil ich gelesen habe, dass sie auf die schnelle Zeit dabei sind, aber bei den Long Runs nicht mit Mercedes und Ferrari mithalten konnten. Jetzt in den Tests, sie waren. Du hast immer diesen Plusfaktor mit Max natürlich, aber ich glaube eben als Team, weiß ich nicht, ob sie da an die anderen rankommen. Kommt dann natürlich auch auf Isaac an, das ist halt, ja, auf dem bin ich so, ich glaube, der ist voll so das Zünglein, weißt, ob da was geht oder ob das weiterhin eine One-Man-Show ist.
Ja, und du siehst, glaube ich, auch, wie gut das Auto dann wirklich ist. Es ist natürlich immer schwierig, einen Max drinnen zu haben, der das Auto outperformt. Und du siehst dann mit einem Hadjar, glaube ich, auch dann gut, wo das Auto wirklich einzuschätzen ist. Ich bin da bei dir, bei Red Bull auf der 4. Es ist aber, sage ich mal, selten gab es dann ein Team, das ich auf dem Power Ranking vor der Saison auf der 4 hatte, das so hohe Wahrscheinlichkeit hat, Rennen zu gewinnen, auch durch Max.
Ja. Ja, klar. Ja. Es ist, ja, wie gesagt, ich tue mir total schwer jetzt. Ich habe danach McLaren.
Ja, habe ich auch.
Und dann habe ich Ferrari und dann Mercedes.
Habe ich auch. Also, und zwar mit einem Blick auch darauf, dass ich ein bisschen mehr Vertrauen in Mercedes habe und die Leistung natürlich sehr gut ist, aber dass da sogar noch mehr dahinter steckt, dem glaube ich. Und dass Ferrari vielleicht etwas in Tests einfach immer auf die Kacke haut und gut ausschaut, das haben wir auch schon gesehen. Dementsprechend würde ich es genauso sehen
wie du. Es kann dann eben, wie du sagst, Ferrari bekannt dafür, in den Tests immer schon ein bisschen mehr zu zeigen als die direkte Konkurrenz. Und es kann natürlich genauso sein, dass Mercedes und Red Bull dann vorne wegfahren und Ferrari wieder nur vierte Kraft ist.
Absolut, also es ist die Fallhöhe, also es ist ein enges Feld und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich da eh was verschiebt. Wie du sagst, dass wenn Ferrari Vierter wird, würde es mich nicht überraschen, obwohl ich sie jetzt auf 2 sehe. Also
Es würde mich überraschen, wäre das bei Mercedes der Fall.
Ja, absolut. Wenn Mercedes jetzt doch nur Vierter wären, 100%, ja, du hast recht. Das ist deutlich größere Überraschung, ja. Also ich sehe den Platz in der Top 2 ist bei Mercedes sicherer als bei Ferrari.
Ja.
Und McLaren sehe ich auch als einen der Kandidaten, die noch vorne auf jeden Fall viel Potenzial haben. Also es ist eine enge Top 3.
Ja.
Nämlich eine enge Top 3 mit Red Bull ein bisschen als der Außenseiter, der da reinschaut. Also ich glaube, die Red Bull würde die Podien am meisten feiern, weil sie am unerwartetsten kommen.
Ja, guter Punkt. Am Erklären hätte mich auch nicht wundern. Also wenn die auf einmal vorne wegfahren, hätte es mich auch nicht verwundern.
Nein, auch eher, ja, überhaupt nicht. Ich meine, wir haben es letztes Jahr gesehen, wir haben es noch nicht mit der Dominanz gerechnet letztes Jahr, die McLaren dann doch an den Tag gelegt hat. Aber ja, das sind für mich die Kandidaten, die mitspielen. Und ich bin so, so gespannt. Jetzt, wenn wir darüber reden, jetzt haben wir eine Stunde, weit über eine Stunde darüber geredet. Und ich bin jetzt so gespannt, wie sich es in Australien dann entfalten wird.
Wenn alle mal wirklich die Rennpiste fahren und jeder Motor geht einfach ein. Also keiner schafft also 5 Quali-Runden oder sowas.
Es wird verdammt, da stehe ich gern auf und wird verdammt gut. Ich glaube, es wird super. Und wenn es nur auch einfach, ich hoffe, also wenn es eine dominante Performance ist, denkst du, hey, cool, die haben es richtig gut gemacht, und dann wird es über die nächsten 23 Rennen ein bisschen Fahrt. Aber beim ersten Mal ist es immer noch cool. Also, ich freue mich verdammt drauf und ich hoffe, ihr habt jetzt sehr viel Spaß mit unserem Power Ranking und ihr fühlt euch perfekt vorbereitet für die kommende Saison. Wir werden jetzt natürlich nächste Woche dann auch nochmal die finale Folge vor der ersten Rennanalyse angehen. Jeden Dienstag gibt es Overtake bei allen Podcast-Plattformen. Wenn ihr Feedback noch für uns habt oder noch irgendwelche Wünsche habt für die kommende Folge, gerne melden. overtakef1@gmx.at ist die E-Mail-Adresse. @overtake_df1podcast ist es auf Instagram oder in die Spotify-Kommentare. Könnt ihr auch gerne was schreiben, das kriegen wir direkt aufs Handy. Also ja, viele Wege uns zu kontaktieren. Ich hoffe, ihr habt immer noch viel Spaß. Das haben einige Leute trotz unserer schlechten PR-Kampagne zum Overtake-Start und doch einige Leute wieder zu uns gefunden. Ich hoffe, das werden wieder mehr über die Formel 1-Saison. Natürlich, sobald es losgeht, dann haben es alle am Schirm. Und ja, bis dahin haben wir noch ein bisschen an Spaß. Nächste Woche dann eben die letzte Folge vor dem Saisonstart. Und meine Lieben, bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund und Matti.
Genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao.